Zurzeit werden ja viele Geschichten über Uli Hoeneß erzählt, den Präsidenten des FC Bayern München, der wegen Steuerhinterziehung, wie wir alle wissen, in die Schlagzeilen gekommen ist. Und bei all den Geschichten über Uli Hoeneß wird eine der wichtigsten Geschichten meist vergessen. Die hat sich bei uns in Hannover abgespielt, fast vor unserer Haustür im Norden Hannovers. Das war am 17. Februar 1982. Da gab es einen Flugzeugabsturz nahe des hannoverschen Flughafens, eine kleine Privatmaschine. Uli Hoeneß im Anflug zusammen mit drei weiteren Passagieren wollten sich ein Länderspiel im Niedersachsenstadion anschauen. Das Flugzeug stürzte ab, alle drei Begleiter von Uli Hoeneß kamen dabei ums Leben. Und er hat überlebt, als diese Privatmaschine dort aufschlug, auf einer Wiese in der Wedemark, nahe bei uns in Langenhagen. 20 Jahre später, 2002, zum 50. Geburtstag von Uli Hoeneß, hat Franz Beckenbauer damals so in seiner Art humorvoll gesagt, und bei dem Zitat bedauere ich jetzt, dass Johannes Flaum schon abreisen musste, wer einen Flugzeugabsturz überlebt und wer 32 Jahre FC Bayern überlebt, der ist unzerstörbar. Damals ahnten sich ja weder Beckenbauer noch Hoeneß, was alles noch kommen würde und welche Gefährdungen noch im Verborgenen lauerten. Und dennoch hat Beckenbauer unfreiwillig eine Sehnsucht angesprochen. Oder vielleicht auch humorvoll überspielt, eine Sehnsucht, die wir alle haben, nach Unzerstörbarkeit. Unzerstörbar, heil sein und vor allem heil bleiben. Und dahinter steht dieses verdrängte Wissen, dass unser Leben eben niemals unzerstörbar sein wird, dass es immer zerbrechlich ist, immer fragil, immer gefährdet, bis es irgendwann dann ganz zerbricht. Und das wissen wir. Der biblische Bericht, den wir in den nächsten Minuten miteinander studieren wollen, der zeigt uns die Ursache für dieses Dilemma. Hier erklärt uns Gott aus seiner ewigen Perspektive, warum es so ist. Warum unser Leben so gebrochen ist, so zerstörbar und unausweichlich sterblich. Die größte Katastrophe der Menschheit, haben die Brüder das Thema überschrieben. Damals ist nicht nur ein Flugzeug abgestürzt, sondern die ganze Menschheit. Und 1. Mose 3 beschreibt eben in wenigen Strichen, aber doch sehr deutlich den Super-GAU der Geschichte. Seit der Debatte um die Gefahren der Kernenergie ist das Wort GAU ja in unsere Alltagssprache eingedrungen, also größtes anzunehmendes Unglück, GAU. Der schlimmste Unfall, der denkbar ist, die düsterste Prognose der knurrigsten Pessimisten, das ist der GAU. Und was beim Sündenfall geschah, nun, das ist selbst durch das schlimmste Reaktorunglück nicht mehr zu toppen. Und die schmerzlichen und quälenden Folgen dieses GAUs, die löffeln wir bis heute aus. Und für den zerstörerischen Müll, der damals entstand, haben wir bis heute kein Endlager gefunden. Die Bibelkritik sagt, ja, das ist alles gar nicht wirklich so passiert. Das ist ein religiöser, nachträglicher Erklärungsversuch, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Aber so billig lässt die Bibel uns nicht davonkommen. Was hier steht, das macht schon die Art des Textes deutlich, das ist reale Geschichte. Und von diesem Ereignis, das haben wir heute Morgen bei Wolfgang Bühne auch schon gesehen, von diesem Ereignis führt eine Linie direkt in unser Leben. Unsere persönliche Situation heute können wir nur verstehen, wenn wir diesen Text verstehen. Die Not unserer Zeitgenossen können wir nur einordnen, wenn wir diese göttliche Information studieren. Wie es zu dem GAU kam, haben wir im ersten Teil des Vormittags gehört. Schon hier am Anfang, Wolfgang Bühne zeigte das, hat sich der Teufel als Lügner entlarvt. Er hat versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Und herausgekommen ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Aus strahlenden Geschöpfen werden verantwortungsscheue Duckmäuser, die sich selbst bemitleiden, und ihre eigene Schuld auf andere abwälzen. Das ist das Ergebnis. Ja, das Leben von Adam und Eva verändert sich radikal, aber eben nicht in der Weise, wie sie es erhofft hatten. Und hier in den folgenden Versen wird dieser neue Zustand, wird das Ergebnis dieses GAUs, dieser radikalen Veränderung nicht nur entlarvt, sondern auch erklärt. Es wird gewissermaßen durchsichtig gemacht, was das bedeutet, Leben nach dem GAU. Fünf Kennzeichen offenbart Gott uns hier, die erstmal für jeden Menschen gelten, der über diese Erde geht. Und ich sage gleich zur Beruhigung, dass das erste Kennzeichen am ausführlichsten erklärt werden muss. Das heißt, ihr könnt dann davon ausgehen, wenn wir das geschafft haben, wird der Rest sich schneller bewältigen lassen und euch innerlich entsprechend darauf einstellen. Fünf Kennzeichen für das Leben nach dem GAU. Erstens, gespalten. Der Mensch ist gespalten. Und jetzt steigen wir in den Text ein, 1. Mose 3, ab Vers 7. Ich lese nach Schlachter 2000 und ihr vergleicht es mit euren Übersetzungen. Da wurden ihnen beiden, also Adam und Eva, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, also Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein. Mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Gespalten. Gespalten ist der Mensch voneinander, weggespalten von Gott und zerrissen auch in sich selbst. Die Kernspaltung des Sündenfalls, diese Urexplosion der Menschheit, die reißt also zunächst mal hier in Vers 7 Mensch und Mensch auseinander. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Mensch und Mensch werden auseinandergerissen, schon das erste Menschenpaar durch Schuld zerrissen. Die hatten sich vorher auch unbekleidet gesehen, aber erst jetzt empfinden sie ihre Nacktheit als Blöße. Bis dahin war das kein Problem gewesen. Jetzt ist die schutzlose Offenheit kaputt. Jetzt bricht Scham ein in die vertraute Einheit. Von nun an wird Scham auch nötig sein zwischen Menschen. Der Mensch muss sich vor dem Menschen verbergen und schützen. Aber nicht nur diese zwischenmenschliche Einheit zerbricht, sondern gespalten, aufgespalten wird auch die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Davon erzählen die Verse 8 bis 13. Kein Feigenblatt kann uns schützen vor dem gerechten Anspruch eines heiligen Gottes. Kein Feigenblatt kann uns schützen und es ist geradezu lächerlich. Und diese Lächerlichkeit wird auch an der Art der Beschreibung deutlich, wie die beiden hier versuchen, sich mit einem Feigenblatt wirklich zu bedecken. Das ist ja dann auch in den Schatz unserer Sprichwörter eingegangen, wenn jemand offenkundig unzulänglich versucht, sich hinter einer Begründung zu verbergen, dann sagt man, dieses Feigenblatt kann doch nicht überzeugen. Hier kommt es her. Und diese Spaltung, und das ist wichtig jetzt zu sehen, diese Spaltung geschieht nicht in einem abstrakt philosophischen Sinne, sondern ganz spontan, ganz greifbar. Man kann förmlich zusehen, wie das hier passiert. Flucht statt Vertrauen, nicht wahr? Vers 8, er und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen. Angst statt Geborgenheit, Vers 10. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Lüge statt Klarheit. Adam versteckt sich hinter der Halbwahrheit, warum er sich vor Gott verborgen hat. Er sagt, weil ich nackt war. Das ist die Halbwahrheit, wie wir wissen. Und Gott? Gott stellt ihn sofort zur Rede. Sofort. Und wie reagiert Adam darauf? Er verschiebt die Schuld. Vers 12, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum. Also er verschiebt die Schuld erst auf Eva, dann auf Gott. Und als Eva gefragt wird in Vers 13, verschiebt sie die Schuld auf die Schlange. Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Hier seht ihr, was Spaltung bedeutet. Das ist gewissermaßen die neue Identität dieser beiden Protagonisten, die ausgezogen waren, mündig zu werden. Und was haben wir hier? Flucht, Angst, Lüge, Anklage und Verweigerung von Verantwortung. Und plötzlich ist alles da. Alles da, wie auf Knopfdruck, was uns bis heute kaputt macht. Der Teufel braucht keine Evolution der Zerstörung. Er zerschlägt alles von einem Moment auf den anderen. Und was wir hier am Verhalten der beiden sehen, das ist die Außenseite ihrer Zerrissenheit. Das sind gewissermaßen die Symptome der Spaltung. Aber diese Zerrissenheit hat auch eine Innenseite. Und den Schlüssel finden wir schon in Vers 5. Wolfgang Bühne hat es bereits angedeutet. Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Erkennen, was gut und böse ist. Das ist die neue Identität, die der Teufel den beiden versprochen hatte. Wenn ihr von dieser Frucht esst, hatte er gesagt, dann gibt es einen Bruch. Und der Bruch kommt. Wirklich. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und in Vers 7 steht dann, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es beginnt dieser Erkenntnisprozess. Und in dieser Hinsicht, muss man sagen, hatte der Teufel nicht gelogen. Das bestätigt der Text nochmal am Ende in Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Und zwar in welcher Hinsicht? Indem er erkennt, was gut und böse ist. Das ist der Schlüssel, ihr Lieben, für unsere innere Zerrissenheit. Gott sagt, wir sind geworden wie er, in der Hinsicht, dass wir jetzt um gut und böse wissen. Und auf den ersten Blick fragen wir, kann das denn schlecht sein? Gut und böse ist doch gut, wenn man gut und böse weiß. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, einer der großen philosophischen Aufklärer, hat 1. Mose 3 gewissermaßen für eine Sternstunde der Menschheit gehalten. Ein Schritt weg von der alten Unmündigkeit, Wissen um Gut und Böse. Und wisst ihr, dieses Wissen um Gut und Böse, das ist für uns so selbstverständlich positiv. Warum? Weil wir nach dem GAU leben. Wir können gar nicht mehr anders, als um Gut und Böse zu wissen, weil wir den Zustand vor dem Sündenfall gar nicht kennen, als eigene Erfahrung. Wir kennen ihn nur aus der Offenbarung Gottes. Der Sündenfall ist gewissermaßen eine Erkenntnisscheide. Und hinter diese Wand kommen wir nur zurück durch Gottes Offenbarung. Wie sah der Zustand denn vorher aus? Was war denn das Gegenteil dieser Spaltung? Da lebten Adam und Eva in totaler, ungebrochener Einheit mit Gott, miteinander und mit sich selbst. Und was war denn das Gegenteil zu diesem geraubten Wissen um Gut und Böse? Das war nicht Naivität, das war nicht Selbstbetrug, das war nicht Blindheit, sondern das Gegenteil zu dieser geraubten Erkenntnis war die totale Einheit mit Gott und seinem heiligen Willen. Diese völlige Einheit mit Gott und seinem heiligen Willen, das war die menschliche Identität. Adam wusste gar nicht um die Möglichkeit des Bösen. Es gab kein Böses in dieser ungetrübten Gemeinschaft. Der Konflikt als solcher, der bestand dann irgendwann. Der bestand vor dem Sündenfall. Irgendwann vor dem Sündenfall war Satan ja da. Und wie? Das wird in der Bibel nur angedeutet. Darüber haben wir schon einiges gehört. Aber Gott wollte, dass wir von diesem Konflikt verschont bleiben, dass wir da nicht drin hängen. Gott wollte uns raushalten, darum das Essverbot, aber er wollte uns eben zugleich mündig, er wollte uns die Chance zum Gehorsam geben. Und so hat er den Sündenfall zugelassen. Ihr Lieben, das heißt, wir wären mündig gewesen, ohne um Gut und Böse zu wissen. Das ist für uns schwer zu denken, aber das ist die biblische Logik. Mündigkeit in der Bibel ist Freiheit zum Gehorsam. Mündigkeit ist Freiheit zum Dienst für den Schöpfer. Und Mündigkeit nach dem GAU, Mündigkeit, wie sie der Humanismus und die Aufklärung definieren, lautet Freiheit zum Ungehorsam. Mündigkeit ist Freiheit zum Aufruhr gegen den Schöpfer. Und das ist zunächst mal eine überraschende Einsicht. Vor dem Fall war Adam nicht unmündiger, sondern mündiger. weil er ganz eins war mit dem Willen Gottes. Vor dem Fall war Adam nicht dümmer, sondern klüger. Sein IQ, sein Intelligenzquotient war bestimmt sehr viel größer, sehr viel höher. Er war vollkommene Schöpfung Gottes in jeder Hinsicht. Also wir müssen endlich weg von diesem teuflischen Aberglauben, dass jede Erkenntnis, und sei sie eine richtige Erkenntnis, sei sie eine zutreffende Erkenntnis, uns klüger macht, uns mündiger macht, uns freier macht, uns reicher macht. Das ist die Lüge des Teufels. Das ist die Lüge der Aufklärungsphilosophie. Letztlich aller auf den Menschen beschränkter Philosophie seit Urzeiten, seit den Vorsokratikern, seit Sokrates, der deutlich glaubte, Weisheit komme durch Erkenntnis und Wissen. Wissen macht frei, ist die Parole unserer Zeit. So wie über dem KZ-Eingang die Parole stand, Arbeit macht frei. Und wer hindurchging, war dem Tod geweiht. Wissen macht frei. Und hier sehen wir, es gibt richtige Erkenntnis. Es gibt richtige Erkenntnis, denn dieser Konflikt war ja da. Das war ja keine Erfindung der Schlange. Es gibt richtige Erkenntnis, die macht uns ärmer, die macht uns unglücklicher, die macht uns unfähiger, die macht uns nicht mündiger, sondern sie macht uns zu Knechten. Ich hörte von einem Augenarzt, der genial die schwierigsten Operationen bewältigte. Und eines Tages sagt ihm mal jemand: Mensch, wie Sie das jeweils genial lösen, wenn ich mir vorstelle, was da alles passieren könnte bei Ihren Operationen. Und da fing er erstmal an nachzudenken. Was kann nicht alles falsch gehen? Was mache ich da eigentlich? Und er musste das Skalpell aus der Hand legen. Dass er plötzlich diese Einsicht gewonnen hatte, was alles kaputt gehen könnte, das hat er nicht ertragen. Oder Gentechnologie. Wie viel biochemisches Sachwissen kann der Mensch ertragen? Sind das zum Teil auch Erkenntnisse, die uns ärmer machen, die uns zu einer tödlichen Gefahr füreinander machen, weil wir hier in ein Geheimnis eindringen, dem wir nicht gewachsen sind? Was wäre denn die Alternative zu dieser geraubten Erkenntnis gewesen? Was? Das ist eine interessante Frage. Können wir heute nicht verhandeln, müssten wir nochmal mit Wort und Wissen gemeinsam angehen. Was wäre Wissenschaft ohne Sündenfall? Es wäre geschenkte Erkenntnis. Es wäre Forschung in den Leitlinien der göttlichen Offenbarung. Es wäre Wissenschaft, geleitet von dieser inneren Überzeugung, wie sie in diesem alten Kirchenlied zum Ausdruck kommt: In meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir, wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Das ist Wissenschaft unter Gott. Schädliche Erkenntnis. Wisst ihr, die Wirkung einer Erkenntnis ist abhängig von der Quelle, aus der ich sie bekomme. Denkt nur an den Okkultismus. Auch finstere Quellen können richtige Erkenntnisse vermitteln. Die zerstören, die schaden. Hellseherei ist zum Teil zutreffend, ist ja nicht alles nur Scharlatanerie. Aber sie kommt aus einer finsteren Quelle. Ich hörte von einem Hellseher im Zweiten Weltkrieg. Der gehörte zu einer Kompanie und er wusste offensichtlich in den meisten Fällen, wer von seinen Kameraden als nächster fallen würde in der nächsten Schlacht. Und das bestätigte sich wieder und wieder. Und er hat dieses Wissen nicht ertragen und sich schließlich selbst umgebracht. Die Quelle von Erkenntnis, aber auch wann und unter welchen Umständen bekomme ich eine Erkenntnis, ist nicht unwichtig. Die ganze Debatte um die verfrühte Sexualaufklärung ist eine Debatte um die Frage, zu welcher Zeit eine Erkenntnis angemessen ist. Natürlich dann auch noch die Frage, wie sie vermittelt wird. Aber die Erkenntnis zur falschen Zeit kann eben gerade die gesunde Entwicklung der Sexualität unserer Kinder gefährden. Der Schöpfer wusste am besten, welche Erkenntnis wann seine Menschen wirklich voranbringt. Adam und Eva sollte das Wissen um Gut und Böse erspart bleiben, genau wie uns der hellseherische Blick in die Zukunft und wie unseren Kleinkindern eine verfrühte Information über Sexualkunde, um uns zu schützen. Aber sie essen die verbotene Frucht, sie werden hineingezogen in dieses radioaktive Wissen um Gut und Böse. Und wir sehen hier, das ist nicht nur ein neutrales Fachwissen, dem sie quasi objektiv gegenüberstehen, sondern das Wissen um den Konflikt reißt sie persönlich in diesen Konflikt mit hinein. Und das ist unsere neue Identität, diese Zerrissenheit. Das ist das erste Kennzeichen des Menschen nach dem GAU. Wir sind gespalten. Und mit dem ersten Menschenpaar werden wir alle mit hineingerissen. Sogar die Schöpfung als Ganze, wie Paulus in Römer 8, Vers 19 und 20 schreibt, diese seufzende, gepeinigte Schöpfung. Aber natürlich am stärksten der Mensch, Römer 5, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. In Adam haben wir alle gesündigt, sagt Paulus. Wir sind alle haftbar gemacht. Wir hängen alle mit drin. Wo Adam und Eva sich wiederfinden, da finden wir uns immer schon vor. Adams Schuld ist unsere Schuld. Wir können gar nicht mehr anders. Und hier wäre jetzt viel darüber zu sagen, was Erbsünde bedeutet nach Römer 5. Und darum, ihr Lieben, trägt unser Leben von der Wiege an das Siegel der Zerrissenheit. Der Lyriker Hans Magnus Enzensberger hat das mal vor vielen Jahren gesagt bei der Verleihung des Büchnerpreises. Zitat, das Einzige, was wir miteinander teilen, sagt Enzensberger, ist die Teilung. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Das ist eine zutiefst biblische Wahrheit. Und hier in 1. Mose 3 erfahren wir, warum das so ist und wie es dazu kam. Das Ereignis liegt lange zurück. Das Ergebnis macht uns heute kaputt. Aber wie geht es weiter? Unmittelbar danach. Wie reagiert Gott jetzt? Was ist sein erstes Wort nach diesem fürchterlichen Vertrauensbruch? Gott sagt nicht, ihr seid verdammt. Gott sagt nicht, jetzt schert euch davon. Sondern das erste Wort, das der Herr nach dem Sündenfall spricht, steht in Vers 9 und lautet, wo bist du? Wo bist du? Und damit haben wir ein zweites Kennzeichen des Menschen nach dem GAU, erstens gespalten, zweitens gerufen. Gleich von Anfang an, Gott ruft, Gott redet den Menschen an, Vers 11, da sprach er, Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Vers 13, da sprach Gott, der Herr, zu der Frau. Gott redet zu seinen Menschen. Adam, Mensch, wo bist du? Er läuft uns nach, er ruft uns hinterher. Er stört uns auf in unserem Versteck. Francis Schaeffer, der Kulturphilosoph, hat eines seiner wichtigsten Bücher unter den Titel gestellt Und er schweigt nicht. Das Vorgängerbuch lautete Gott ist keine Illusion. Und der Nachfolger dann Und er schweigt nicht. Manche Kinder sagen, das Schlimmste war nicht, wenn Mutter geschimpft hat, sondern wenn sie geschwiegen hat. Auffällig, das hat Ebert Platt uns gestern gezeigt, dass Gott direkt den Adam anspricht. Er ist der offizielle Chef, er trägt die letzte Verantwortung. Und Adam hat nichts Eiligeres zu tun, als sich aus dieser Verantwortung herauszuwinden wie aus einem alten Mantel. Er hat wie ein Trottel daneben gestanden, als Eva die Sache in die Hand nahm. Und da begann dann jene Geschichte, die in unserem Jahrhundert bei einem großen Ehepaartreffen endet, irgendwo auf einem Marktplatz zwischen Flensburg und dem Bodensee. Da will man den Zustand der Ehen untersuchen und beginnt mit der Befragung der Männer. Die Männer sollen sich in zwei Reihen aufstellen. In Reihe 1 sollen sich die Männer stellen, die sich in ihrer Ehe von ihrer Frau bevormundet fühlen. Und in Reihe 2 sollen sich jene Ehemänner stellen, die meinen, dass sie das Heft in der Hand hielten. Zum Erstaunen der Beobachter stellen sich fast alle Männer in Reihe 1 an. Also in der Reihe derer, die glauben, sie seien von ihrer Frau bevormundet. Nur ein einziger, etwas zögerlich zwar, stellt sich in die andere Reihe. Und die Kollegen schauen bewundert zu ihm herüber. Ein anwesender Reporter ist schwer beeindruckt, macht sofort ein Interview mit dem Abweichler und fragt, sagen Sie mal, wie sind Sie dazu gekommen? Woher haben Sie das Selbstbewusstsein, sich in die zweite Reihe zu stellen? Und seine Antwort lautete, meine Frau hat mir gesagt, dass ich mich hier aufstellen soll. Das sind Adams Worte. Meine Frau hat mir gesagt. Meine Frau hat mir die Weisung gegeben. Meine Frau hat mir gesagt. Aber Gott lässt Adams Ausrede nicht durchgehen. Wir sahen das in Vers 11. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Gott nennt die Schuld beim Namen. Zweiter Teil von Vers 11. Du hast von dem Baum gegessen. Gott formuliert das als rhetorische Frage, aber es ist klar, dass das seine Diagnose ist. Von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen. Gott spricht deutliche Worte, Vers 13. Warum hast du das getan? Die menschlichen Ausreden haben sich also bis heute nicht verändert. Adam schiebt's auf Eva und Gott. Eva schiebt's auf die Schlange und wir schieben's auf die Umstände. Oder unsere Erziehung. Und wir bleiben trotzdem gerufen. Seit jenem schwarzen Tag ruft Gott unaufhörlich hinein in diese Welt. Hebräer 1. Gott ruft durch die Propheten. Gott ruft zuletzt durch seinen Sohn. Und bis heute, ihr Lieben, haftet dieser Fingerabdruck an jedem Menschen, der über die Erde geht. Wir sind nicht nur gespalten, sondern wir sind auch gerufen. Das ist unbequem, dass der Schöpfer uns stellt, aber es begründet auch unseren Adel. Es begründet unsere Würde. Und in diesem Vers 9 klingt ein Präludium des Evangeliums auf. Wo bist du, Adam? Und Adam heißt ja Mensch. Adam ist der von der Erde genommene, aber man kann es auch übersetzen einfach mit Mensch. Mensch, wo bist du? Die älteren Brüder werden das wissen, Schwestern auch. Johannes Busch, Bruder von Wilhelm Busch, Jugendpfarrer, war dieser Vers 9 so wichtig, dass man nach seinem Tod eine ganze Predigtsammlung unter dieses Motto gestellt hat. Adam, wo bist du? Der Gott, der uns sucht, der ist aber auch der Heilige. Und darum tut seine Suche den Gesuchten weh. Und das führt uns zum dritten Kennzeichen nach dem GAU. Erstens gespalten, zweitens gerufen, drittens gestraft. Also der Herr überlässt die gefallene Welt nicht ihrer zerstörerischen Eigendynamik. Er setzt dem Bösen die Grenze, wobei die erste Strafe nicht den Menschen trifft, sondern jene unsägliche Schlange. Wir haben es schon gehört von Wolfgang Bühne, ursprünglich wahrscheinlich ein sehr schönes Tier, jetzt von Satan missbraucht. Und das hat Folgen, Vers 14, die Schlange wird verflucht, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Manche Biologen meinen, Hinweise dafür zu finden, Indizien im Skelett der Schlange, dass die darauf hindeuten könnten, dass dieses Tier früher einmal aufrecht gegangen sei. Jetzt auf dem Bauche kriechen, das heißt nicht, dass Erde das Hauptnahrungsmittel von Schlangen wird, aber auf dem Bauche kriechend dich ernähren, das ist diese Demütigung. Am Boden kriechend musst du dich ernähren. Die Schlange trifft der Fluch für den, der hinter ihr steht. Und hier sehen wir auch schon, Satans Macht ist brüchig. Satans Instrument muss sich beugen lassen. Aber auch der Mensch wird bei seiner Verantwortung gepackt. Und wir sehen hier gleich am Anfang der Geschichte, Ungehorsam hat immer Folgen. Schuld lohnt sich nie. Und da sind zuerst die Folgen für die Frau, Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das war nicht immer so. Reinhard Juncker hat vor vielen Jahren schon einen beeindruckenden Aufsatz geschrieben über das Thema Sündenfall und Biologie. Und er hat in diesem Aufsatz darauf hingewiesen, dass es doch Hinweise dafür gäbe, dass mit dem Sündenfall Umbrüche und Veränderungen auch im physikalisch-chemischen und biologischen Bereich einhergingen. Zitat Juncker: Aus dem Fluchwort geht hervor, dass Schwangerschaft und Geburt ursprünglich etwas ausschließlich Schönes gewesen sein sollten. Jetzt dagegen wird die Freude am neuen Leben getrübt, ja sogar mit Todesgefahr für Mutter und Kind überschattet. Und dann spricht Juncker, der Biologe, es bereitet dem Anatomen keine Mühe, die Geburtsschmerzen und diese Gefahren physiologisch bzw. anatomisch zu erklären. Sie resultieren zum Beispiel aus der Enge des Geburtskanals. Unser Text hebt nun gerade hervor, dass die Schmerzen des Gebärens keine Naturnotwendigkeit sind. Zitat Ende. Also nicht Bestandteil der Schöpfung selbst, sondern Folge des Sündenfalls. Und die körperlichen Folgen sind nicht das Einzige. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, Vers 16. Da steht nur dieser kurze Satz, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass hier nicht einfach nur das sexuelle Verlangen der Frau nach dem Manne gemeint ist, das gilt ja umgekehrt genauso, sondern hier kann gemeint sein der Wunsch, den Mann zu beherrschen. Dein Verlangen wird danach sein, den Mann zu beherrschen. Das Wort, was hier steht, taucht nur ganz selten im Alten Testament auf, 3-mal insgesamt, 1. Mose 3, dann im Hohelied und 1. Mose 4. Und da wird die Bedeutung in dieser Hinsicht gestützt und bestärkt. Da heißt es nämlich über Kain: Wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Wenn du nicht Gutes tust, lauert die Sünde vor der Tür. 1. Mose 4, 7. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Also, das Verlangen der Frau wird darin bestehen, über den Mann zu herrschen. Was sie in ihrer Auflehnung wollte, nämlich den Adam nach ihren Vorstellungen zu gängeln und zu leiten, die Führungsrolle zu übernehmen, haben wir alles gehört. Das ist jetzt ihr Fluch. Also die aggressive Emanzipation der Frau ist ihr Fluch. Sie muss das tun. Und das macht sie unglücklich und zerstört auch ihren seelischen Frieden. Also nicht erst im 19. Jahrhundert, nicht erst auf dem Wege einer Frauenbewegung, die sich unter neuzeitlichen Bedingungen entfaltet, sondern schon hier sofort gerät die Schöpfungsordnung aus den Fugen. Ursprünglich galt das andere Modell, was wir gestern vorgeführt bekommen haben. 1. Mose 2, 18. Sie soll was sein? Seine Gehilfin, seine Entsprechung, seine Äser, seine Hilfe. Und in Epheser 5 und Titus 2 und 1. Timotheus 5 hat Paulus das ja dann weiter entfaltet, was das bedeutet. Sie ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sie ist dem Manne zugeordnet, sie ist ihm untergeordnet, als Hilfe in harmonischer Ergänzung. Und das wird in 1. Mose 2, 23 ja dann nochmal bestätigt. Also in Vers 18 geht es um die Hilfe und in Vers 23 sagt Adam, das ist endlich Gebein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll, Luther übersetzt das sehr gut, Männin heißen, denn sie ist vom Mann genommen. Das hebräische Wort für Mann ist Ish und das für Frau ist Isha. Also Männin, vom Mann genommen, als seine Ergänzung. Und hier kommt der Fluch. Nicht Eva wird verflucht, aber sie wird unter dieses Urteil gestellt. Das, was du wolltest in deiner Auflehnung, dazu wirst du jetzt gezwungen, das wirst du müssen. Und seitdem hat es durch die Jahrhunderte hindurch immer neue Varianten gegeben, mit denen der Mensch Gottes Schöpfungsordnung bekämpft, pervertiert, auszuhebeln versucht. Und was uns heute im Gender Mainstreaming begegnet, ist nur eine weitere Variante derselben Rebellion. Das ist nichts Neues. Wir werden heute Nachmittag sehen, wie da mal wieder etwas anders argumentiert wird. Aber es ist nur eine weitere Variante von 1. Mose 3. Und es ist nur eine Variante, eine, ich würde mal sagen, angepasste evangelikale Variante, wenn die Zersetzung des biblischen Geschlechterbildes auch in evangelikalen Kreisen voranschreitet. Wolfgang Bühner hat dazu schon Beispiele gebracht. Ich ergänze diese durch eines von einer Veranstaltung im Rahmen der FEG, wo einer der führenden Sprecher der Emerging Church-Bewegung, Johannes Reimer, sich auch wieder in dieser Hinsicht geäußert hat. In der Pressemeldung heißt es, er kritisiert, dass christliche Gemeinden oft das aus einer patriarchalischen Tradition stammende Ideal einer Ehe und Familie als biblisch definierten. Und wenn man fragt, was Reimer kritisiert, gemeint ist, dass die Überzeugung, der Mann sei Haupt in der Ehe und Familie, unbiblisch sei und dass die Frau für die Haushaltsführung und Kindererziehung verantwortlich sei, könne man zudem auch aus der Bibel nicht ableiten. Also das liegt ganz, ganz in der Linie dieses Angriffs auf die Schöpfungsordnung. Wer sich da noch etwas hineinarbeiten will, ich habe kürzlich eine Predigt über 1. Samuel 1 gehalten, über Hannah als Mutter. Und da geht es auch um die biblische Begründung dafür, dass die Frau ihre erste Aufgabe im Haus des Mannes hat. Das könnt ihr über www.beg-hannover.de nachhören. Einfach um nochmal sich die biblischen Argumente dazu anzuhören. Also, ja, gerufen, gestraft. Die Schlange, die Frau und dann der Mann. Er wird zur Rechenschaft gezogen, Vers 17 bis 19. Sein Leben wird von Mühe und beschwerlicher Arbeit bestimmt sein, steht hier ganz deutlich. Ja, am Ende, du sollst, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen, also nicht Adam wird verflucht, aber der Erdboden, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang und sein Lebensraum wird hineingerissen in diese Fluchexistenz. Das steht davor, der Erdboden sei verflucht, jenseits von Eden. Und Leute, die Zerstörung unseres Lebensraums oder die Ökologen würden sagen, der Zustand der rezenten Ökologie, diese Bedrohung von Wasser, Land und Luft, das ist kein Zufall. Das ist eine zwingende Konsequenz, dieses Chaos. Ja, und dann der Tod natürlich. Am Ende von Vers 19. Schaut hin, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Der Teufel hatte ewiges Leben versprochen. Genau das Gegenteil kommt dabei heraus. Römer 6, 23, der Tod ist der Sünde Sold. Das ist 1. Mose 3, Vers 19. Und hier sehen wir nochmal, was Johannes Flaum gestern so großartig herausgearbeitet hat. Diese totale Unversöhnbarkeit des Schöpfungsmodells und des Evolutionsmodells. Es ist ein totaler innerer Widerspruch. Evolution sagt, Sterben und Tod sind Voraussetzung für die Entwicklung der Lebensvielfalt. Ohne Sterben und Tod kommt es gar nicht erst zum Menschen. Ohne Mutation und Selektion. Und die Bibel sagt es genau entgegengesetzt. Sterben und Tod sind die katastrophalen Folgen der Sünde des Menschen. Erst ist der Mensch da, vollkommen aus Gottes Hand. Und dann die katastrophalen Folgen der Sünde, die zum Tod führen, über den Paulus in 1. Korinther 15 sagt, ist der letzte Feind. Tragische Bilanz für Mann und Frau. Wie viel Herzeleid, weil man der teuflischen Parole geglaubt hat, Sünde hätte keine Folgen. Und über beiden nun die drohende Gewissheit, dass der Feind, der sie in diese Situation hineingetrieben hat, auch in Zukunft sein grausames Spiel mit ihnen treiben wird. Das ist unsere Situation. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber auch das ist noch nicht das letzte Wort. Denn mitten in diesen dunklen Sätzen über Gottes Strafen, ja, die fast wie eine Lawine über uns rollen, wenn man das liest, ein Punkt nach dem anderen wird von Gott aufgeführt. Mitten in diesen dunklen Sätzen leuchtet auch ein helles Licht. Und das führt uns zu einem vierten Kennzeichen. Der Mensch nach dem Gau ist nicht nur gespalten, nicht nur gerufen, nicht nur gestraft, sondern er ist viertens auch geschützt. Schaut her, schon hier. Der Tod wird in Vers 19 angekündigt. Und wie ist dann Vers 20 als Kontrast zu verstehen? Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Ist euch dieser Kontrast aufgefallen? Gerade das Todesschicksal festgeschrieben und trotzdem die Mutter aller Lebendigen. Das heißt, der Tod hat kein Monopol. Gott schützt noch den sterbenswürdigen Sünder. Und dann geschützt die Felle, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Das klingt fast zu menschlich. Aber ihr Lieben, es steht hier. Derselbe Gott, der dem Menschen nachläuft, ist sich nicht zu schade, ihn mit einer Notgarderobe zu versorgen. Und er sagt ihm, auch jetzt habe ich dich nicht preisgegeben. Vergleich das mal mit dem dürftigen Kleid von Vers 7. Mit dieser Feigenblattkonstruktion. Es war wirklich billigste Massenware. Na gut, ob Massenproduktion überhaupt funktioniert hätte, weiß man nicht. Aber statt den Feigenblättern jetzt die Felle. Ich habe dich nicht preisgegeben. Geschützt. Und noch etwas, wodurch Gott schützt. Und jetzt kommen wir nochmal zu Vers 16 zurück. Da wird zu der Frau gesagt, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Gott stabilisiert, Gott bekräftigt die Schöpfungsordnung der Ehe hier. Das ist es letztlich. Gott bestätigt die Struktur, in der Mann und Frau eigentlich ursprünglich zusammengehören. Die Struktur ist eine Struktur der Zuordnung, der Überordnung und der Unterordnung. Das Prinzip ist 1. Mose 2, 18. Hilfe. Aus der Seite des Mannes ihm zur Hilfe gegeben. Was 1. Mose 2, 18 bedeutet, wird in Epheser 5 entfaltet. Das ist die liebevolle Führungsverantwortung des Mannes. Und das Überraschende daran ist, das gilt auch nach dem Sündenfall. Und deswegen übersetzt Schlachter 2000, wie man auch übersetzen kann. Man kann übersetzen, er aber wird über dich herrschen. Man kann aber das genauso gut übersetzen und so macht es Schlachter 2000, er soll über dich herrschen. Also, Maschall steht hier im Hebräischen. Das Wort heißt zunächst mal nicht despotisch unterdrücken. Maschall heißt als Wort nicht zwingenderweise despotisch unterdrücken. Maschall kann Herrschaft bedeuten. Maschall kann auch führen meinen, in dem Sinne, wie es Epheser 5 dann beschreibt, was natürlich in dieser Differenzierung im Maschall alleine noch nicht liegt. Aber das war ja auch der Grund, warum Gott nach Adam gerufen hatte in Vers 9. Trotz dessen Führungsversagens spricht er ihn wieder als Führungsfigur an. Er gibt ihm eine neue Chance, sich als Mann zu bewähren. Und dieser liebevollen Führung entspricht dann auf Seiten der Frau die freiwillige Unterordnung. Und 1. Mose 2,18 beweist, diese Zuordnung von Mann und Frau gibt es schon vor dem Sündenfall. Das ist keine Notverordnung. Das ist keine Folge von Fluch oder Strafe. Liebevolle Führung, liebevolle Autorität, liebevoller Schutzgeber und freiwillige Unterordnung Eva als Isha, die dem Ish beisteht. Und im Prinzip bleibt diese Zuordnung erhalten nach dem Sündenfall. Die wird gewissermaßen aus dem Paradies mit rübergenommen in unsere Zeit. Und deswegen ist eine Ehe nach Gottes Plan ein Stück zurückgeholtes Paradies auf dieser Erde. Die Scham ist in dieser Weise nicht mehr nötig. Die Zuordnung von Mann und Frau wird wieder aufgenommen, wenn auch nun gefährdet. Gefährdet auf Seiten der Frau durch die Tendenz zur herrschsüchtigen Auflehnung. Und gefährdet auf Seiten des Mannes dadurch, dass er sich wie ein Pascha aufführt, wie ein Despot. Oder auch gefährdet dadurch, dass er aus der Verantwortung flüchtet. Und ich glaube, bei vielen Männern ist heute die Gefahr, dass sie aus der Verantwortung flüchten, fast noch größer als die, dass sie sich wie ein Pascha und Despot aufführen. Also, ich will das nochmal sagen. Grundsätzlich gilt, die Über- und Unterordnung von Mann und Frau ist direkt aus dem Paradies mit hinübergenommen in die Zeit nach dem Sündenfall. Das heißt, Gott sagt, auch im Notstandsgebiet stelle ich dir meine Schöpfungsordnung zur Verfügung. Auch jenseits von Eden bist du nicht der Anarchie oder der Willkür ausgeliefert. Geschützt durch die Fälle, geschützt durch die bekräftigte Schöpfungsordnung und schließlich geschützt auch durch die Vertreibung aus dem Paradies. Das müssen wir jetzt sehr schnell machen. Vers 22, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke. Und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Mensch soll davor bewahrt werden, so wie er ist, vom Baum des Lebens zu essen. Darum geht es. Gott nimmt Adam gewissermaßen in Schutzhaft, um ihn vor sich selbst zu schützen. Gott will verhindern, dass Adam seinen sündigen, zerrissenen Zustand verewigt. Gott will verhindern, dass Adam als Sünder unsterblich wird. Gott will verhindern, dass diese Zerrissenheit auf ewig sein Schicksal bleibt. Und Leute, die Kulturgeschichte zeigt, dass dieses Thema jenseits von Eden ein Thema der Menschheitsgeschichte ist. Dass sich diese Sehnsucht in den Überlieferungen vieler, vieler Völker wiederfindet, die Sehnsucht nach dem verlorenen Zuhause, jenseits von Eden. Die Ahnung, dass es so nicht in Ordnung ist, wie es ist, dass es einmal anders war, dass es ein Zuhause geben muss. Das ist sehr gegenwärtig in der Kulturgeschichte, aber keiner kennt den Weg dorthin. Und so findet sich noch ein letztes Kennzeichen, das dem Menschen nach dem Gau anhaftet. Und ich bin froh, dass ich damit enden darf. Wir hatten gesehen, gespalten, aber gerufen. Gerufen, aber gestraft. Gestraft, aber geschützt. Und jetzt kommt schließlich kein Aber mehr. Geschützt und geliebt. Das ist das fünfte Kennzeichen. Und das ist Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, sagt Gott zur Schlange, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In Johannes 3, Vers 16 wird Gott uns dann sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und diese geliebte Welt meint auch in Johannes 3, Vers 16 die Welt nach dem Gau. Und was wir hier in Vers 15 haben, darauf haben auch die Glaubensväter immer wieder hingewiesen. Das hat man genannt das Protevangelium. Also nach dem griechischen Begriff Prot, Protos, zum ersten Mal. Zum ersten Mal klingt hier das Evangelium auf, Protevangelium. Und Leute, seht hin, noch vor Vers 16, noch bevor der Fluch verhängt wird. Hier in Vers 15 ist zum ersten Mal von Jesus die Rede. Und darum ist dieser Vers auch in unsere Weihnachtslieder eingegangen. Zum Beispiel in dieses wunderschöne Weihnachtslied »Kommt und lasst uns Christum ehren«. Da heißt es in einer Strophe, Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, tritt den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Das ist 1. Mose 3,15. Das ist Jesus. Ein Nachkomme, Singular. Ein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Wörtlich steht hier zerschmettern. Ja, der Teufel hat Macht. Er kann in die Ferse stechen, aber diese Macht ist begrenzt und sie wird endgültig zerstört werden. Und für die Zerstörung dieser teuflischen Macht, sagt unser Vers 15, wird eine Person sorgen, die von einer Frau geboren werden wird. Sie wird ein Mensch sein, diese Person. Und im Rückblick dann hat Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, Vers 8, diesen Vorgang so beschrieben. Er hat gesagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist die Wiederaufnahme von 1. Mose 3,15. Und schaut, in diesem Licht, im Licht von Vers 15, beginnt dann auch Vers 21 nochmal ganz anders zu leuchten. Die Sache mit den Fellen. Gott nahm Felle und bekleidete sie. Woher hatte Gott die Felle genommen? Es mussten Tiere sterben für Adam und Eva. Hier sind es noch Tiere. Das ist die Botschaft, ein Leben für ein Leben. Und Gott kommt an mit diesen Fellen, an denen möglicherweise noch etwas Blut klebte. Und Gott sagt den beiden damit, ich gebe ein Leben für dich. Und später am Kreuz wird er sagen, ich gebe mein Leben für dich. Verstehst du, Mensch, du bist geliebt. Und das ist das Herrliche, das ist das, ja, auch das irgendwie das Überwältigende. An diesem dritten Kapitel, dass in der Stunde des Super-GAUs, dass in der Stunde des totalen Bruchs Gott den Durchbruch ankündigt. Dass hier schon das Evangelium steht. Ihr Lieben, noch bevor der Herr sie aus dem Paradies vertreibt, kündigt er schon an, wie er sie in den Himmel zurückbekommen wird. Das steht hier. Und so dürfen wir wissen, es gibt etwas anderes als die Strafe, es gibt etwas anderes als den Fluch, es gibt ein Zurück. Und er hat uns den Weg gebahnt. Dieses Kapitel ist für uns wie ein Spiegel. Dieses Kapitel, ihr Lieben, erinnert uns daran, wo wir herkommen. Nach dem GAU, gespalten, gerufen, gestraft, geschützt und geliebt. Er hat alles gegeben und dann hat er uns nach Hause geliebt. Und auch das ist klar, wir spüren noch die Restbestände des alten Lebens. Wir spüren die Schleifspuren des alten Lebens. Aber wir leben jetzt schon in der Freude von Vers 15, weil wir wissen dürfen, der Same der Frau ist gekommen. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Ein Kapitel wie ein Spiegel dafür, wo wir herkommen. Und dann, und bitte nehmt das mit, dann zeigen uns diese Verse eben auch die Situation unserer noch unbekehrten Zeitgenossen. Dein Nachbar, deine Lehrerin, dein Professor, dein Angestellter, der junge Mann an der Kasse bei Rewe, der Alte, den du im Park immer wieder triffst. Sie haben den GAU im Blut, sie haben den GAU in den Knochen wie die Kinder von Tschernobyl. Sie können nicht anders. Und doch ist es wahr, was Johannes Busch in seiner Predigt über unseren Text gesagt hat, Zitat, das ist die Mitte der Weltgeschichte, dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Das ist die Mitte der Weltgeschichte. Und wenn Gott diese Welt nicht losgelassen hat, ihr Lieben, dann dürfen wir sie auch nicht vorzeitig loslassen. Und dann darf es uns nicht genügen, dass wir diese Situation verstehen. Das ist wichtig, dass wir sie verstehen. Aber es darf uns nicht genügen, dass wir sagen, gut, wir haben jetzt 1. Mose 1 bis 5 studiert, wir verstehen die Situation jetzt. Sondern er nimmt uns der Herr mit hinein in diesen Kampf um verlorene Menschen. Er nimmt uns mit hinein. Und es ist wichtig, dass wir uns hier sammeln in Zabelstein, um uns zuzurüsten, um uns gegenseitig zu stärken. Aber es ist wichtig, dass wir uns dann morgen auch wieder zerstreuen aus Zabelstein. Und wenn wir uns zerstreuen, dass wir uns eben nicht zurückziehen in unsere Katakomben, in unsere Kuschelhauskreise, sondern dass wir zu den Zeitgenossen gehen, die unter den Folgen dieses Gaus leben und leiden und schuldig werden. Und deswegen muss man sagen, 1. Mose 3 ist ein einziger Schrei nach Evangelisation. 1. Mose 3 ist ein Schrei nach Evangelisation und enthält auch schon die Botschaft der Evangelisation. Und eben bitteschön nicht nach Transformation dieser Welt, wie es die Emergenten wollen. Die Emergenten wollen den Acker dieser Welt zurechtflicken. Die Emergenten wollen unter den Bedingungen des Gaus angesichts dieses Berges radioaktiven Mülls ein bisschen für Sauberkeit und Ordnung sorgen und sie glauben, das sei dann das Reich Gottes. Und wer diese Verse ernst nimmt, der weiß, das kann nicht gehen. Das reicht nicht. Sondern es geht darum, dass totgeweihte Menschen gerettet werden. Und Rettung gibt es nur auf diesem einen Weg, über den, der sie geliebt hat. Und der alles gegeben hat. Und der in allererster Linie sie herausreißen will aus dieser Todesverfallenheit, die sie am Ende auf ewig verdammen wird in die Hölle. Und darum noch einmal zum Schluss. 1. Mose 3 ist ein Schrei nach Evangelisation. Mittendrin in den Strukturen der gefallenen Welt leuchtet Gottes Liebe. Und ich hoffe, euch ist das deutlich geworden, wie in diesen Versen Gottes Liebe aufleuchtet. Und auch unter schlimmsten Bedingungen können finsterste Sünder gerettet werden. Das heißt das. Auch unter schlimmsten Bedingungen können finsterste Sünder gerettet werden. Wir sind ja auch gerettet worden. Und wenn du noch nicht gerettet bist, wenn hier jemand sein sollte unter uns, wir kennen uns doch nicht alle. Wir gucken uns auch nicht hinter die Stirn. Solltest du deiner Rettung nicht gewiss sein, solltest du noch nicht vor diesem Jesus Christus, der hier angekündigt wird, dein Leben gebeugt haben und ihn von Herzen darum angefleht haben, Herr, vergib mir meine Schuld, Herr, rette mich vor dem Tod, dann kannst du es heute tun, so wie wir alle es getan haben, die wir zu Jesus gehören. Unter schlimmsten Bedingungen können finsterste Sünder gerettet werden. So schließe ich mit einer Situation aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Missionare Herb und Ruth Klingen waren gemeinsam mit ihrem Sohn in ein japanisches Lager für Kriegsgefangene gekommen. 3 Jahre lang. Sie haben dort die ganzen gnadenlosen Folgen hier dieses Gaus am eigenen Leibe erlebt. Morde, Folter. Sie haben gemerkt, wozu der Mensch alles fähig ist. Und sie haben trotzdem versucht, treu für Jesus zu leben. Sie haben versucht, das Licht des Evangeliums, wo immer es ging, aufstrahlen zu lassen. Besonders schlimm war der Kommandant des Lagers, ein gewisser Kunishi, den die meisten dort hassten. Er war brutal zu den Leuten. Zum Beispiel kurz vor Kriegsende, da hat er ihre Nahrungsration erhöht. Allerdings bestand die Nahrung aus ungeschältem Reis. Dieser ungeschälte Reis verursachte innere Blutungen, hat viele getötet. Sie hatten keine Werkzeuge, den Reis zu schälen. Und sie bekamen Mengen von diesem Reis. Und sie standen vor dieser grauenvollen Alternative, verhungern oder innerlich verbluten. Dafür stand dieser Kunishi. Die Klingens wurden bewahrt und im Februar 1945 dann von den Alliierten befreit. Und Jahre später arbeitet dieser Kunishi in Manila als Gärtner auf einem Golfkurs, hat sich dorthin gewissermaßen geflüchtet. Er wird entdeckt, verurteilt, schließlich gehängt. Aber in der Zeit zwischen Urteil und Verurteilung und Vollstreckung des Todesurteils, da ist er nochmal gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und er erinnert sich an das Beispiel dieser Missionare, die er so verfolgt hatte. Das, was er da mitbekommen hatte von ihrem Leben, das aber gegründet war in der Botschaft des Evangeliums, das leuchtet in dieser Zeit wie durch ein Wunder wieder in seiner Erinnerung auf. Und nach allem, was wir wissen, er tut Buße und er bekennt sich zu Jesus kurz vor seiner Hinrichtung. Unter schlimmsten Bedingungen ein offenkundig schlimmer Sünder. Das ist die Situation von 1. Mose 3. Und das Licht des Evangeliums ist allemal stark genug, unter finstersten Umständen Sünder zu retten. Lasst uns mit dieser Gewissheit, mit einem sehr nüchternen, realistischen Blick für unsere Zeit, für uns selbst und für unsere Zeitgenossen, aber mit einer großen, großen Hoffnung und Gewissheit zurückgehen in die Welt, die nach dem Gau so ist, wie sie ist. Aber unser Herr ist stärker. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Danke, dass das wahr ist. Dass dein Tod am Kreuz die grauenvolle Macht dieser Schuld und Sünde und all dessen, was da passiert ist, entmachtet hat. und dass du wirklich der Schlange den Kopf zertreten hast. Herr, und wir danken dir dafür, dass der Weg in den Himmel frei geworden ist durch dich. Ja, und wir sehen voller Staunen, wie realistisch und präzise dein Wort unsere Situation beschreibt und wie du uns erklärst, durch welche Geschichte es dahin gekommen ist. Ach Herr, lass es uns dazu bringen, dass wir uns noch enger an dich hängen, Herr, und noch dankbarer dafür sind, dass du uns da herausgeholt hast. Und bitte gib uns ein weiches Herz für unsere Zeitgenossen. Herr, bewahre uns vor aller Selbstgerechtigkeit. Bewahre uns aber auch vor der Ignoranz, davor, dass es uns egal ist, was aus ihnen wird. Herr, hilf uns, gib uns einen Blick voll echten Mitleids, dass wir die Menschen sehen im Licht von 1. Mose 3. Herr, gefangen in diesem Fluch, gefangen in diesem Zwang, gegen dich rebellieren zu müssen. Und doch bist du stärker, Herr, erbarme dich. Bitte rette noch viele und gebrauche uns als deine Boten, Herr. Wir danken dir, dass du treu bist und mächtig. Und wir beten dich an als unseren Retter und Herrn. Amen.